Ja, nehmen wir mal an, du bist ein passionierter, vielleicht sogar ein guter Tennisspieler. Und eines Tages hast du die Idee und denkst dir, ich möchte noch besser werden, meldest dich bei einem Tennislehrer, per telefonisch oder gehst bei ihm vorbei und bekommst dann von ihm die ernüchternde Nachricht, also hör mal, wenn dein Tennisspiel nicht mindestens so gut ist wie das von Roger Federer, dann musst du gar nicht erst vorbeikommen. Ein harter Schlag, vermutlich für dich. Oder nehmen wir mal an, du schreibst gerne, hast schon Bücher geschrieben, einen Roman vielleicht, ein paar Gedichte, sendest die in einen Verlag in der Hoffnung, dass die daraus ein Buch machen, das herausgeben und dann Tausende von Leuten das lesen. Aber du bekommst vom Verlag einen Brief zurück, in dem sie dir schreiben, also wenn deine Bücher nicht besser sind als der Faust von Goethe oder die Dramen von Shakespeare, dann brauchst du uns nichts mehr zu schicken, dann werden wir es nicht veröffentlichen. Für alle wenig Kulturinteressierten unter euch, Faust von Goethe ist kein Körperteil, sondern ein literarisches Werk und Shakespeare kein Getränk, sondern ein bekannter englischer Autor. Wie auch immer, diese Nachricht wird dich ernüchtern. Oder vielleicht malst du gerne. Vielleicht malst du gerne und träumst von einer großen Ausstellung mit Bildern von dir. Aber wo du auch hingehst und ausstellen möchtest, sagt man dir, also wenn deine Bilder nicht besser sind als die von Rembrandt, dann werden wir sie leider nicht ausstellen können. Vielleicht bist du nicht so der Kulturmensch und auch Sport sagt dir nichts, aber dann stehst du vielleicht gerne in der Küche und kochst was. Und dann nehmen wir mal an, du hast ein tolles Essen vorbereitet und lädst einen Freund ein, also momentan geht das ja nicht, aber dann irgendwann wird es wieder gehen, und der sagt, also wenn dein Abendessen nicht besser ist als ein Menü von Andreas Gaminada oder einem anderen Spitzenkoch, dann werde ich bei dir nicht vorbeikommen. Ich glaube, all die Situationen, so hypothetisch sie auch sein mögen, wenn sie Realität wären, dann wären sie für dich wirklich ein harter Schlag. Du hast dir so Mühe gegeben, du bist irgendwie leidenschaftlich in einer Sache mit dabei und bekommst aber doch gesagt, es reicht nicht, bei weitem nicht. Du fühlst dich vielleicht wie ein Hochspringer, der am Start steht und er sieht, dass die Latte auf 3 Meter hoch liegt. Und er weiß, der Weltrekord liegt bei 2,45 Meter. Er weiß, also ich kann nur scheitern. Ich werde das nie erreichen. Ich werde nie die Höhe erreichen, die ich brauchen würde, um diesen Sprung erfolgreich zu meistern. Ich werde nie so gut sein wie Roger Federer. Ich werde nie so gut kochen wie Andreas Caminada. Meine Texte werden nie so gut sein wie Goethe. Ich kann es vergessen. Und ich denke, so ähnlich müssen sich die Jünger gefühlt haben bei der Bergpredigt, als sie ihrem Meister Jesus zugehört haben. Wir sind in einer Serie über die Bergpredigt und da noch ziemlich am Anfang. Und ziemlich am Anfang der Bergpredigt sagt Jesus diesen einen markanten Satz: Ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Und was sich jetzt für uns so schnell und ja unspektakulär liest, das muss für die Jünger wirklich ein harter Schlag gewesen sein, weil die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die waren nun wirklich bekannt dafür, alles dafür zu tun, das Gesetz zu halten, so zu leben, dass es Gott gefällt. Sie haben sich so bemüht, dass sie neben dem Gesetz, das Gott ihnen gegeben hat durch Mose, sogar noch eigene Gebote dazu erfunden haben, um Gott auch wirklich zu gefallen, um auch wirklich ein gerechtes Leben zu führen. Es muss für die Jünger wirklich ein harter Schlag gewesen sein zu hören, und eure Gerechtigkeit muss noch besser sein als diejenige der Schriftgelehrten und Pharisäer, wenn ihr eine Chance haben wollt, wirklich in das Himmelreich zu kommen. Sie müssen sich genauso gefühlt haben wie dieser Hochspringer hier, der gemerkt hat, es reicht nicht. wenn schon die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die sich so Mühe geben, nicht in das Himmelreich kommen, ja, dann wir erst recht nicht. Die Latte liegt ja so unendlich hoch, da war der Frust eigentlich schon vorprogrammiert. Ja, und dann, wenn wir die Bergpredigt weiterlesen würden, dann lesen wir, wie Jesus beschreibt, wie diese bessere Gerechtigkeit aussieht. Wir werden dann in den kommenden Wochen noch viele Predigten dazu hören. Wir lesen zum Beispiel, dass Jesus sagt, ihr habt gehört, dass ihr nicht morden sollt, aber ich sage euch, nur schon wenn du ein böses Wort gegenüber deinem Bruder oder deiner Schwester äußerst, wenn du sie als Taugenichts bezeichnest, dann hast du eigentlich schon gemordet, dann bist du schon schuldig geworden gegenüber diesem Gesetz. Und er sagt, ihr habt gehört, dass ihr nicht die Ehe brechen sollt, aber ich sage euch, ich sage dir, nur schon wenn du eine Frau anschaust und dabei in deinem Herzen denkst, dass sie begehrenswert ist, dann hast du mit ihr eigentlich schon die Ehe gebrochen. Und so geht das weiter und Jesus geht da ein alttestamentliches Gebot nach dem anderen durch und er verschärft es noch und sagt, hey, eigentlich wäre das der Standard. Nicht nur niemanden umzubringen, sondern überhaupt kein böses Wort mehr zu sagen über andere Menschen. Eigentlich ist der Standard nicht nur, die Freunde zu lieben und die Feinde zu hassen, sondern der Standard wäre, alle zu lieben, auch die Feinde zu lieben. Und wo es im Alten Testament heißt, begrenzt eure Vergeltung so, dass sie maßvoll ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn und eben nicht mehr, da sage ich euch, eigentlich solltet ihr überhaupt nicht mehr rächen, sondern eben eure Feinde lieben. Und wenn die Jünger das so gehört haben und wenn wir das so hören, dann merken wir, boah, die Latte liegt brutal hoch. Mindestens 3 Meter, wenn nicht noch viel höher. Und wir merken, da komme ich nicht drüber. Da kommen wir nicht drüber. Wer soll das nur schaffen? Ja, und dann kommt Resignation, weil wir merken, dann muss ich es ja gar nicht erst versuchen. Wenn das die Erwartung von Gott ist, wenn das die Erwartung von Jesus ist, eine solche Gerechtigkeit, ein solches perfektes Leben, ja, dann kann ich es eigentlich gleich sein lassen und bleiben lassen. Oder wie sonst soll ich dieses Problem lösen? Ja, und das Gute ist nun eben, dass Jesus natürlich dieses Problem auch gesehen hat. Und bevor er diesen einen Satz gesagt hat, von dieser besseren Gerechtigkeit, hat er noch etwas anderes gesagt. Und das wollen wir jetzt auch miteinander lesen. Da sagt nämlich Jesus, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Wer darum eines dieser Gebote, und wäre es das geringste, für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinn lehrt, der gilt im Himmelreich als der geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelreich. Denn ich sage euch, wer euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Also auch in den Versen vorher bekräftigt Jesus auf den ersten Blick, dass das Gesetz nach wie vor gilt. Dass es nicht okay ist, auch nur ein einziger Buchstabe vom Gesetz wegzunehmen. Es ist gesetzt, es gilt. Und dann sagt aber diesen eigenartigen Satz, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, ich bin gekommen, es zu erfüllen. Und ich glaube, dass genau da, in diesem einen Satz, ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen, die Antwort liegt auf unser Problem von der viel zu hohen Stange beim Hochsprung. Jesus nämlich ist gekommen als Sohn von Gott. Als Gott selbst ist er auf diese Welt gekommen und er hat das Gesetz als einziger Mensch perfekt erfüllt. Er hat tatsächlich das Gesetz in seiner ganzen Breite und Tiefe gehalten. Jesus war der einzige Mensch ohne Sünde und Schuld. Und gleichzeitig hat er noch mehr getan. Das alleine hätte mir und dir nicht viel gebracht, wenn er nur gerecht gewesen wäre, wenn er nur das ganze Gesetz gehalten hätte. Aber Jesus hat mehr getan. Es heißt in der Bibel, er hat die Forderungen des Gesetzes erfüllt. Ja, und was sind die Forderungen des Gesetzes? Eine besonders ernüchternde und letztlich so die radikalste Forderung des Gesetzes ist diejenige, dass wer das Gesetz nicht befolgt, mit dem Tod bestraft werden muss. Dass die Lohn der Sünde, die Lohn dessen, das Gesetz nicht zu halten, der Tod ist. Also der Grund ist, warum wir alle sterben müssen, du und ich. Und genau in dem Sinn hat nun auch Jesus die Forderung des Gesetzes erfüllt. Indem er, obwohl er selber ohne Schuld war, für uns gestorben ist, am Kreuz, einen ganz, ganz schrecklichen Tod erlitten hat. Wir haben daran gedacht, vor gar noch nicht allzu langer Zeit, am Karfreitag. Jesus selbst hat unsere Sünde, meine Sünde, mein Unvermögen, das Gesetz zu halten, auch dein Unvermögen, das Gesetz zu halten, deine Sünde, dein Versagen auf sich genommen und er hat den Lohn dafür bezahlt, den Lohn des Todes, den Lohn des Todes am Kreuz. Und weil er diese Strafe, diese Konsequenz des Gesetzes, der Sünde getragen hat, bekomme ich auf der anderen Seite Anteil an seiner Gerechtigkeit. Das, was meins gewesen wäre, meine Sünde, die hat Jesus genommen und ans Kreuz getragen und hat mir dafür seine Gerechtigkeit gegeben, in der er das Gesetz und die Forderungen und einfach das ganze Bild, das Gott von unserem Leben eigentlich hatte, von einem perfekten Leben, indem er das gelebt hat, diese ganze Gerechtigkeit wird nun mir zugerechnet, wenn ich Ja sage zu dem, was Jesus getan hat und es für mich persönlich in Anspruch nehme. Und das gilt letztlich für jeden Menschen, der sich entscheidet, sein Leben Gott anzuvertrauen, auf das zu vertrauen, was Jesus getan hat. Dann nimmt er unsere Sünden weg und schenkt uns stattdessen seine Gerechtigkeit. Und wenn wir dann eines Tages trotzdem sterben müssen hier auf dieser Erde, wird unser Leben nicht zu Ende sein, sondern wir kommen zu Gott und stehen vor Gott. Und dann sieht aber Gott in dem Moment nicht all das, was wir nicht gut gemacht haben, all unser Versagen, all unsere Sünde, all unsere Schuld, alle bösen Worte, die wir ausgesprochen haben, alle Lügen, die wir gesagt haben, alle unreinen Gedanken, die wir gedacht haben. Sondern in dem Moment sieht Gott an uns nur das eine, nämlich die Gerechtigkeit von Jesus Christus, die unsere Gerechtigkeit geworden ist und die aus uns gerechte Menschen gemacht hat. Und wenn du das zum ersten Mal gehört hast und merkst, hey, ich bin immer noch so in der Position, dass ich vor dieser Hochsprunganlage stehe, und es irgendwo selber versuche. Und doch merke, ich schaffe es nicht. Dann möchte ich dich wirklich einladen, hey komm und nimm das an, was Jesus für dich getan hat. Vertraue nicht mehr auf deine eigene Gerechtigkeit, sie wird nicht ausreichen. Und es wird nur Stress sein für dich. Sondern vertraue auf das, was Jesus für dich getan hat. Nimm seine Gerechtigkeit an. Lass dir seine Gerechtigkeit zurechnen, indem du Ja sagst zu ihm. Ich werde dann am Schluss der Predigt ein Gebet sprechen, wo du genau das vor Gott zum Ausdruck bringen kannst. Vielleicht bist du aber jemand, der schon Monate, Jahre, Jahrzehnte mit Jesus unterwegs ist und sagst, ja, das habe ich jetzt wirklich alles schon gewusst, aber gut, vielleicht mal wieder zu hören. Und doch merke ich bei uns, die wir schon lange vielleicht mit diesem Wissen leben, was Jesus für uns getan hat und daraus unser Leben gestalten, dass uns vielleicht doch nicht immer ganz klar ist, was das für uns wirklich bedeutet. dass seine Gerechtigkeit anstelle von meiner Sünde getreten ist. Dass uns das oft wirklich nicht bewusst ist. Und wir immer noch ein sehr unvollständiges Bild von dem haben, wer wir wirklich sind. In Jesus Christus. Und das möchte ich euch gerne ganz kurz in einer kleinen Grafik zeigen. Nehmen wir mal an, das wärst du oder das wär ich. Ein Sünder halt. Wie alle Menschen Sünder sind, unvollkommen. Wir versuchen vielleicht unser Bestes und merken doch, es reicht nicht. Wir versagen immer wieder. Sünder vielleicht auch in dem Sinn, dass wir uns gegen Gott aufgelehnt haben, ohne ihn leben wollten, nicht von ihm wissen wollten, uns für seine Liebe und für seine Gedanken über unserem Leben verschlossen haben. Und dann irgendwann schenkt Gott Gnade. Wir erkennen, was er für uns getan hat durch Jesus am Kreuz. Wir kommen zu ihm und sagen, Herr, danke, dass du das gemacht hast. Ich möchte das gerne in Anspruch nehmen. Ich möchte gerne mit dir leben. Ich möchte dir gerne mein Leben geben. Und dann lasse ich mein altes Leben am Kreuz. Ja, und was ist dann? Ich war ein Sünder, komme zum Kreuz, und was bin ich dann danach? Und ich glaube, oft haben wir so dieses Bild von uns, dass wir eigentlich immer noch Sünder sind. Einfach mit dem Unterschied, dass wir gerechtfertigte Sünder sind. Diesem ganzen Prozess, den ich vorher geschildert habe, dass Gott meine Sünde nimmt und mir dafür die Gerechtigkeit von Jesus schenkt, das bezeichnet man in der Theologie auch mit dem Fachbegriff Rechtfertigung. Und oft, glaube ich, sehen wir uns so als gerechtfertigte Sünder. Immer noch Sünder, immer noch unfähig, eigentlich das Gute zu tun, was wir wollen, und dafür das Böse, was wir nicht wollen, das tun wir dann. Aber mindestens mit der guten und beruhigenden Gewissheit, dass wir gerechtfertigt sind. Dass uns diese Sünde nicht angerechnet wird, dass sie vergeben ist. Dass eines Tages mal nur das zählt, was Jesus für uns getan hat. Aber je länger ich die Bibel studiert habe, desto mehr habe ich gemerkt, dass dieses Bild eigentlich nicht richtig ist. Dass die Bibel nicht so von uns spricht. Obwohl es sich manchmal so anfühlt. Obwohl es sich manchmal so anfühlt, dass wir zu Jesus kommen, ihm unser Leben geben, und dann hat sich gar nicht viel geändert. Wir fühlen uns immer noch irgendwie unvollkommen. Wir merken, wir sind immer noch nicht perfekt. Ja, natürlich sind wir das nicht. Und doch sagt die Bibel was anderes. Die Bibel sagt, dass wir eben keine Sünder mehr sind, wenn wir zu Jesus kommen, ihm unser Leben geben und uns von ihm seine Gerechtigkeit schenken lassen, sondern dass wir gerechte Menschen sind, gerecht gemacht durch ihn. Paulus sagt einmal in einem Brief, dass Jesus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das heißt aber eben auch, dass wir jetzt keine Sünder mehr sind, sondern eben Gerechte. Ja, und ich weiß jetzt schon, was du sagst. Du sagst natürlich jetzt, ja, das mag ja sein, aber irgendwie, das fühlt sich nicht so an. Und ich habe ja nach wie vor Dinge in meinem Leben, die nicht okay sind, die nicht gut sind, wo ich dagegen kämpfe. Vielleicht kämpfst du immer noch mit negativen Gedanken. Vielleicht kämpfst du mit Pornografie, vielleicht kämpfst du mit Unreinheit auf anderen Ebenen. Vielleicht kämpfst du immer noch dagegen, dass du ständig lügen musst und eigentlich gar nicht lügen willst oder was auch immer. Und trotzdem gilt aber, dass du kein Sünder mehr bist, wenn du Jesus in dein Herz aufgenommen hast, sondern ein Gerechter. Von deiner Identität her bist du kein Sünder mehr. Und das ist so entscheidend, wie wir uns sehen, ob wir uns als Sünder betrachten oder als gerechte Menschen. Das ändert alles. Solange wir immer noch davon ausgehen, dass wir eigentlich Sünder sind und auch Sünder geblieben sind, dann können wir eigentlich auch nicht das leben, was Jesus uns schenken möchte, was Jesus durch uns tun möchte. Das ist mir mal so bewusst geworden, als ich in Bern an einem Anbetungsabend war, in einer Freikirche dort in der Vineyard, und so nach dem dritten, vierten Lied kam der Worship-Leiter und hat gesagt, dass wir doch oft das Problem haben, dass wir so in eine Worship-Zeit gehen, aber noch gar nicht so uns wirklich nach Worship fühlen. Wir haben noch so eine Woche hinter uns, in der nicht alles gut gelaufen ist. Wir haben uns gestritten mit unserem Ehepartner, mit unseren Kindern vielleicht. Wir haben da und dort Dinge gemacht, die wir bereuen. Wir sind Gott nicht treu geblieben oder was auch immer. Und das alles bringen wir jetzt mit in diese Worship-Zeit, in diesen Worship-Abend hinein. Und währenddem die Band so die ersten Lieder spielt, sind wir eigentlich gar nicht damit beschäftigt, Gott anzubeten, sondern wir sind damit beschäftigt, irgendwie das alles in Ordnung zu bringen. Gott zu bekennen, wie schlimm diese Woche war und dass uns ja so leid tut, dass wir das nicht besser auf die Reihe gekriegt haben. Und dann vielleicht so beim fünften oder sechsten Lied, so kurz bevor die Worship-Zeit zu Ende ist, haben wir dann das Gefühl, doch so langsam bei Gott angekommen zu sein. Und das ist eigentlich so schade, weil wir dann so lange auf uns selbst fixiert waren, dass wir dann so viel Zeit der Anbetung dafür gebraucht haben, gar nicht Gott anzubeten und Gott die Ehre zu geben, sondern uns schlecht zu machen und herunterziehen zu lassen von unserer Unvollkommenheit, anstatt Gott zu danken, dass das bei ihm alles nicht mehr zählt, weil er es mit Jesus ans Kreuz gebracht hat und uns vergeben hat. Damit sage ich jetzt nicht, dass wir alles, was wir tun, auf die leichte Schulter nehmen sollen, das meine ich jetzt auch nicht. Aber letztlich reicht es, das in einem kurzen Gebet zu Gott zu bringen und zu sagen, Herr, ja, es war wieder vieles nicht so, wie ich mir das gewünscht habe, wie du dir das auch gewünscht hättest. Aber ich weigere mich jetzt, dem allem Ehre zu geben und darauf fixiert zu bleiben, sondern ich lege es jetzt bei dir ab ans Kreuz. Und ich danke jetzt dir von Herzen, dass das alles nicht mehr zählt, sondern dass du ein neuer Mensch aus mir gemacht hast. Du hast mir eine neue Identität geschenkt. Ich bin gerecht und eben kein Sünder mehr. Bei allen Sünden, die ich vielleicht bei mir noch beobachte. Und erst dann werden wir wirklich fähig, Gott anzubeten, Gottes Freude, Gottes Frieden zu erleben. Gottes Gnade zu verstehen. Ich möchte es mal mit diesem Bild erklären. Wir sind wirklich gerecht und nur gerecht, keine Sünder mehr. Und trotzdem, wie gesagt, merken wir, die Sünde ist schon noch da und sie versucht so von allen Seiten auf uns einzuwirken, uns zu beeinflussen, uns dazu zu führen, dass wir Dinge tun, die wir dann nachher bereuen. Ja, und da und dort tun wir es dann auch und geben wir in unserem Herzen nach der Sünde. Obwohl wir als Gerechtes eigentlich nicht mehr nötig hätten. Jesus hat ja nicht nur die Sünde besiegt in dem Sinn, dass er sie mir vergeben hat, sondern Jesus hat die Sünde auch in dem Sinn besiegt, dass er sie entmachtet hat. Dass sie eigentlich keine Macht mehr hat über alle die Menschen, die ihm vertrauen. Wir sind in einer ähnlichen Situation wie Jesus, als er in die Wüste geführt worden ist und dort vom Teufel versucht wurde. Jesus wusste, was es heißt, von Sünde angefochten zu werden, von Versuchung angefochten zu werden. Aber weil er ein gerechter Mensch war und das wusste, und er wusste, dass er Gottes Sohn ist, und er wusste, dass Gottes Geist in ihm lebt, hat er es geschafft, diesen Versuchungen standzuhalten und ihnen nicht nachzugeben. Und genau das wird auch möglich, wenn wir uns bewusst sind, wer wir sind, eben nicht nur gerechtfertigte Sünder, sondern tatsächlich Gerechte. Und dabei wissen, dort, wo wir versagen, dort ist Jesus treu und vergibt er uns. Bei uns in der Jüngerschaftsschule, wo ich mitarbeiten darf, haben wir seit etwa 3 Monaten Hasen im Garten und die sind momentan die große Attraktion und am Anfang waren es 2, ein Männchen und ein Weibchen, jetzt sind es unterdessen 11, weil es gleich 9 Junge aufs Mal gegeben hat. Und es ist wirklich süß, denen zuzuschauen. Und weil sie es ja gut haben sollen, haben wir ihnen auch ein Gehege gemacht. Das ist so groß, wie es nur irgendwie geht. Aber irgendwo hat es natürlich seine Grenzen. Und es ist unglaublich, wie oft diese Hasen, vor allem die Jungen, schon geschafft haben, irgendwie den Weg aus diesem Käfig rauszufinden. Was dann dazu geführt haben, dass sie dann die großen Hasenaktionen oder Hasensuchaktionen machen mussten. Teilweise bei Dunkelheit um 23:30 und so mussten wir sie wieder reinholen und reintun ins Gehege, weil wir gewusst haben, es ist nicht gut für die Hasen, wenn die draußen sind, weil da kommt vielleicht ein Fuchs oder so. Und dann haben wir sie wieder reingetan. Und dann waren sie drin und haben sich drin über ihre Freiheit gefreut. Und irgendwann haben sie dann doch vielleicht wieder gedacht, die Freiheit draußen wäre schöner und größer und besser. Und dann haben sie wieder reingetan und versucht, das Gehege noch raffinierter abzudichten, dass sie nicht rauskommen. Aber irgendwie haben sie es doch wieder geschafft. Und für mich ist es auch so ein Stück weit ein Bild geworden für Jesus. Dort, wo er uns Grenzen setzt, tut er es ja nicht, weil er uns nicht gern hat, weil er uns die Freiheit nicht gönnt, sondern gerade umgekehrt ist es der Fall. Die Grenzen garantieren erst unsere Freiheit, weil wir uns da wirklich in seinem Schutz und in seiner Gegenwart bewegen können. Ja, und dort, wo es uns passiert, dass wir dann diese Freiheit innerhalb dieser gottgesetzten Grenzen doch wieder verlassen, dort ist Gott mindestens so treu wie wir im Go for it und sucht uns und bringt uns wieder zurück zu den anderen, weil er nicht will, dass wir verloren gehen, weil er nicht will, dass uns etwas zustößt, weil er uns liebt. Gott ist so gnädig, dass er uns unsere Sünde genommen hat und uns die Gerechtigkeit von seinem Sohn Jesus Christus zugerechnet hat. Aber das ist nicht das Einzige, was Jesus tut. Denn er lebt jetzt in uns. Durch seinen Geist. Und das heißt nun aber eben auch, die Latte, die vorher auf 3 Meter hoch lag, die bleibt auf 3 Meter hoch. Wenn wir Gnade Gottes so verstehen, dass er die Latte für uns dann plötzlich auf 1,20 Meter runtersetzt, wo wir es locker sogar ohne Anlauf übersteigen können, dann haben wir Gottes Gnade falsch verstanden. Gott hat nicht Jesus geschickt, um seine Gedanken, seine guten Gedanken, die er über unserem Leben hat, herunterzusetzen, sondern um uns zu befähigen, diese Latte, diese 3 Meter oder diese 4 Meter oder was es dann auch sind, zu nehmen. Aus eigener Kraft hatten wir keine Chance. Aber mit dem Heiligen Geist in uns geht es. Mit dem Heiligen Geist in uns werden wir tatsächlich befähigt, diese bessere Gerechtigkeit zu leben, die Gott sich für unser Leben gedacht hat. So zu leben, wie Gott es sich eigentlich vorgestellt hat. Mit dem Heiligen Geist in uns wird es möglich, was ohne Heiliger Geist nicht geht. Und ich sage dir, es wird sehr unbefriedigend, wenn du nur den ersten Teil hörst und denkst, okay, ich bin gerechtfertigt, wunderbar, ich muss mir keine Sorgen mehr machen, und dann aber die Latte für dich so runtersetzt, dass sie irgendwie eine Höhe erreicht, die für dich angenehm ist. Das hat sich Gott nicht so gedacht. Gott hat sich das so gedacht, dass du ihm sein ganzes Leben schenkst. Dass er durch dich tun kann und machen kann, was er möchte. Und für Gott ist nichts unmöglich. Für Gott sind 3 Meter, 4 Meter, 5 Meter kein Problem. Und wenn Gott bei dir in deinem Leben die Latte auf 3 Meter gelegt hat, dann lass sie auch dort und vertraue darauf, dass du sie in der Hilfe und in der Kraft des Heiligen Geistes überspringen kannst. Gott wird es tun durch dich. Und das macht letztlich auch das spannende Leben mit Gott zusammen aus. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, gib dein Leben Gott nicht nur so weit, dass du seine Gerechtigkeit annimmst, sondern gib Gott wirklich ein ganzes Leben, dass er einziehen kann in dein Leben mit seinem Geist und aus deinem Leben etwas ganz, ganz Großartiges tun kann. Dich so gebrauchen kann, wie er möchte, um sein Wesen, seine Liebe, seine Gnade aber auch seine Macht und Möglichkeiten vor den Menschen zu zeigen. Aber tu es wirklich in der Kraft des Heiligen Geistes und nicht aus eigener Kraft. Paulus hat einen ganzen Brief geschrieben, den Galaterbrief, um uns zu zeigen, wie töricht es wäre, uns von Gott und von Jesus erlösen zu lassen, um dann doch wieder aus eigener Kraft zu versuchen, die Werke zu tun, die Gott für uns vorgesehen hat. Es macht nur Sinn, wenn wir uns von Gott erlösen lassen und dann in seiner Kraft, in der Heiligen Geist, versuchen, oder eben nicht versuchen, sondern es dann auch tatsächlich tun, diese bessere Gerechtigkeit leben. Bessere Gerechtigkeit ist möglich. Und dann noch ein drittes. Was Jesus an der Gerechtigkeit der Pharisäer und der Schriftgelehrten bemängelt hat, und das kommt immer wieder zum Ausdruck, wenn wir so das ganze Neue Testament und vor allem die Evangelien lesen, dann merken wir, er bemängelt ihre Herzenshaltung. Er sagt eigentlich nicht, dass die Werke des Gesetzes, die sie tun, nicht gut wären, aber er sagt, dass sie es aus einer falschen Herzenshaltung tun. Sie tun es nicht aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu den Menschen, sondern sie tun es aus einer Haltung des Stolzes heraus, der Arroganz, der Überheblichkeit. Jesus beschreibt an anderer Stelle, dass die Pharisäer fasten, um von den Menschen gesehen zu werden, dass die Menschen sehen, wie toll und wie gut und wie geistlich reif sie sind. Und dass sie so alle Gesetze eigentlich nicht tun, aus Dankbarkeit gegenüber Gott und aus Liebe zu den Menschen, sondern aus Stolz und Hochmut heraus. Um sich auf die Schulter klopfen zu können und sagen zu können, ich habe es selber geschafft. Ich bin gerecht, ich bin gut, schaut mal nur alle her. Und da sagt uns Jesus ganz klar, was ihr tut in meiner Kraft und in der Kraft des Geistes, das tut in der richtigen Herzenshaltung. Nicht, dass ihr darauf stolz sein könntet, sondern tut es aus Liebe zu mir und aus Liebe zu den Menschen. In dieser Herzenshaltung sollen wir leben. Und dem Heiligen Geist Raum geben, die Werke zu tun, die Gott durch uns tun möchte. Auf das kommt es an. Denn seien wir mal ehrlich, wir haben nichts, wo wir wirklich stolz drauf sein könnten. Das, was Jesus für uns getan hat, ist reine Gnade. Und selbst, dass ich Ja gesagt habe zu Jesus und dass du vielleicht hoffentlich Ja gesagt hast zu Jesus, das ist ja keine Leistung, sondern das konnte ich auch nur tun, weil der Heilige Geist mein Herz so berührt hat, dass ich irgendwann gar nicht mehr anders konnte, als zu sagen, Jesus, du hast mich. Ich will mit dir leben. Ich will dir mein Leben geben. Aber da ist nichts, wo ich darauf stolz sein könnte. Und wenn Jesus etwas Gutes durch mich und durch mein Leben tut und wenn es mir gelingt, so zu leben, wie es Jesus möchte, wenn es mir gelingt, die Feinde zu lieben, wenn es mir gelingt, Positives über meine Mitmenschen auszusprechen und eben nichts Negatives, wenn es mir gelingt, meine Worte zu halten, dass mein Ja ein Ja und mein Nein ein Nein ist, dann ist das nichts, worauf ich stolz sein könnte, sondern dann ist das Gnade, dann ist das das Werk des Heiligen Geistes, dann ist er es, der das tut in mir. Und ich kann wirklich einfach nur sagen, Herr, ich hab dich gern, ich liebe dich und in dieser Haltung möchte ich leben. Und sogar diese Liebe letztlich ist ja kein Werk, das ich aus mir heraus tun könnte, sondern auch da bin ich darauf angewiesen, dass der Heilige Geist in mir diese Liebe wirkt, diese Liebe zu Gott, dieses Staunen, diese Anbetung über dem, was Gott alles getan hat und wie er ist. Und diese Liebe zu den Mitmenschen, dass sie Jesus genauso beginnen können wie ich, dass sie ihm ihr Leben genauso anvertrauen können, wie ich es getan habe. Ich wünsche mir, dass Gott durch seinen Geist unser Herz so prägt und uns gleichzeitig eine Sicht dafür schenkt, wer wir sind, dass wir tatsächlich diese bessere Gerechtigkeit leben können. Nicht aus Krampf, sondern in der Freiheit, die Gott uns schenkt. Ich möchte jetzt beten und in einem ersten Schritt möchte ich wirklich auch dafür beten, dass wenn du in dem Moment merkst, hey, ich möchte das auch, ich möchte nicht mehr aus eigener Kraft leben und versuchen, aus eigener Kraft ein guter Mensch zu sein, weil du erkannt hast, dass das nie genügen wird, dass du nie auf diese 3 Meter kommen wirst, die du eigentlich benötigen würdest, dann möchte ich ein Gebet beten, dass du mitbeten kannst, indem du Gott dein Leben geben kannst und es ihm wirklich ganz geben kannst, dass er es nimmt, dass er einzieht mit seinem Geist und daraus etwas ganz, ganz Wunderbares macht. Jesus, und so danke ich dir, dass ich zu dir kommen darf mit meinem Leben, mit meinem unvollkommenen Leben, wo ich mich oft abgemüht habe und es doch nicht geschafft habe, mit meinem Leben, wo ich versucht habe, irgendwie an diese 3 Meter heranzukommen und es doch nicht gepackt habe, mit all dem, wo ich versagt und nicht deinem Willen entsprochen habe, nicht so gelebt habe, wie du dir das gedacht hast, als du mich gemacht hast. Jesus, ich danke dir, dass ich so zu dir kommen darf und dir mein Leben geben darf und sagen darf, es tut mir leid, dass ich es bisher ohne dich versucht habe. Dass ich es bisher ohne dich versucht habe, gerecht dazustehen, gerecht zu sein. Danke, dass ich dir all mein Versagen, all meine Unbeholfenheit geben darf und dass du mir dafür deine Gerechtigkeit gibst, Jesus. Dass du mir dafür das gibst, was du am Kreuz für mich getan hast. Dass du mir ein neues Leben schenkst, eine neue Identität schenkst als Gerechter. Danke, dass ich von nun an unter neuen Vorzeichen gehen darf und in der Kraft deines Geistes leben darf und das tun darf, was du, Herr, dir gedacht hast, als du mein Leben und mich gemacht hast. Und Herr, für uns alle bitte ich dich wirklich, dass du kommst mit deinem Geist und einziehst und in uns eine radikale Liebe und Leidenschaft schenkst für dich, Jesus, für den Vater im Himmel. Und dass in uns eine große und leidenschaftliche Liebe schenkst für die Menschen um uns herum. Dass wir ihnen so begegnen können, wie du ihnen begegnest. Heiliger Geist, komm und wirke du in uns diese bessere Gerechtigkeit, dass wir gehen können und in deiner Kraft die Werke Gottes tun können, die Werke, die Gott für uns schon vorbereitet hat. Oh, ich danke dir, Herr, für das, was du getan hast. Wir können das nie genug tun. Ich danke dir, ich lobe dich und ich bete dich an, Jesus. Es ist niemand so wie du. Amen.